Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Unser Gast ist heute Rüdiger von Fritsch. Er war Deutschlands Botschafter in Moskau von 2014 bis 2019. Er kennt also Russland und er hat auch Wladimir Putin kennengelernt. Und er hat in dieser Woche ein Buch veröffentlicht: Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Die Folgen des Kriegs gegen die Ukraine, für Russland, die Ukraine selbst und Europa. Und natürlich auch über die Frage, wie kann dieser Krieg beendet werden. Guten Tag, Herr von Fritsch.
Guten Tag, Herr Schröder.
Herr von Fritsch, die deutsche Russlandpolitik der vergangenen Jahre steht derzeit stark in der Kritik. Die deutsche Politik sei Russland in der Vergangenheit zu blauäugig, zu naiv gegenüber aufgetreten, habe Putins kriegerische Ambitionen nicht ernst genommen. Fühlen Sie sich da angesprochen?
Wir müssen betrachten, welche Art der Politik haben wir in der Vergangenheit geführt und sind wir die Einzigen gewesen, die diese besondere Politik geführt haben. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass der politische Ansatz, den die Bundesregierungen der vergangenen Jahre, ja man kann fast sagen Jahrzehnte, gegenüber Russland eingeschlagen haben, derjenige gewesen ist, den alle Länder gewählt haben. Und er bestand im Kern aus drei Elementen. Nämlich erstens zu versuchen, mit Russland gemeinsam Sicherheit und ein friedliches Zusammenleben in Europa zu ermöglichen, in Kooperation, im Austausch, in Dialog. Zweitens dort, wo Russland Regeln verletzte, die wir gemeinsam verabredet hatten, dem klar, entschlossen und nicht nur rhetorisch, sondern auch mit Handeln, mit Sanktionen entgegenzutreten. Und drittens, all die guten Brücken zu nutzen, die wir über die Jahrzehnte aufgebaut hatten, um das Verhältnis mit Russland gedeihlich zu gestalten.
Aber dieser Versuch, ja, das muss man wohl so sagen, der ist mit dem Überfall auf die Ukraine gescheitert. Jetzt sind Sie zwischen 2014 und 2019 Botschafter in Moskau gewesen. War das für Sie schon erkennbar, dass sich da etwas verändert, dass Russland vielleicht doch nicht so ein solider Partner ist, mit dem man eine friedliche Zusammenarbeit aufbauen kann?
Wir haben immer gewusst, mit welch schwierigen Partner wir es zu tun haben. Wir haben die Aggressionen russischer Politik in der Vergangenheit erlebt. Wir haben versucht, zum einen eben durch entschlossene Reaktion damit umzugehen und zum anderen gemeinsam zu versuchen, Lösungen zu finden. Wie beispielsweise in jenem Abkommen von Minsk 2014, mit dem der erste Angriff Russlands auf die Ukraine zumindest bis zu einem bestimmten Punkt zu Ende geführt wurde und auf einen diplomatisch-politischen Lösungsweg gebracht wurde, den Russland auch versucht hat zu gehen. Das dürfen wir nicht übersehen. Was wir allerdings erlebt haben, ist über die Jahre, dass bestimmte Denkmuster im Handeln Wladimir Putins immer stärker in den Vordergrund getreten sind und dass eine bestimmte, wie ich finde, verfehlte Wahrnehmung der Wirklichkeit durch ihn zu dem Fehlschluss verleitet hat, jetzt mit dem Einsatz militärischer Gewalt die Situation zu seinen Gunsten wenden zu können.
Nun scheint ja dieser Überfall auf die Ukraine irrational, zumindest aus unserer Sicht. Er scheint größenwahnsinnig wahnhaft. Sie schreiben in Ihrem Buch, Wladimir Putin ist nicht irrational. Er handelt nicht wahnhaft, sondern er folgt einer eigenen Rationalität. Was für eine Rationalität soll das sein?
Wir sollten uns nicht mit der, wie ich finde, etwas einfachen Erklärung abgeben, er ist verrückt geworden, er ist wahnhaft oder so, sondern wir müssen versuchen, uns in den Kopf dieses Mannes zu versetzen und versuchen zu verstehen, was leitet ihn. Und ich sehe drei Faktoren im Wesentlichen. Das eine ist, dass Russland den Zusammenbruch der Sowjetunion, und das war in jenem Moment nur der Name für das alte Russische Reich, nicht überwunden hat. Man leidet darunter. Das ist das eine und versucht, dieses russische Reich jetzt wieder zusammenzuführen. Das zweite, was Wladimir Putins Denken prägt, ist die Tatsache, dass wir die vergangenen 30 Jahre seit Ende des Kalten Krieges unterschiedlich wahrgenommen haben. Wir im Westen, um diesen pauschalen Begriff einmal zu benutzen, sehen darin eine historische Entwicklung, in der vielfach zum ersten Mal Völker frei und selbstbestimmt ihren Weg wählen dürfen und sich vielfach oder überwiegend eben nach Westen orientieren, einschließlich den Schutz der westlichen Bündnissysteme auch suchend. Wohingegen in Russland man diese Entwicklung eben wahrnimmt als einen großen Plan des Westens, diese Länder quasi zu sich herüber zu zerren und Russland damit zu umstellen und einzukreisen. Und damit sind wir beim dritten Faktor, den man sehen muss. Diese Wahrnehmung entspricht der Denkfolie eines geschulten sowjetischen Geheimdienstoffiziers, der in Kategorien von Verschwörungen, die sich gegen ihn richten, von Machenschaften denkt und der überdies eben der typische autoritäre Führer ist, der zum einen nicht mehr kontrolliert ist, es gibt kein Politbüro mehr, das einen Erich Honecker oder Leonid Brezhnev abgesetzt hätte, und eines autoritären Führers, der nicht nur sein Land, sondern auch seine Umgebung mit dem Mittel der Repression regiert, sodass alle um ihn herum auch in Sorge, in Angst leben um ihre Pfunde, um ihre Posten und deswegen tendenziell ihm das erzählen, von dem sie glauben, dass er es gerne hören würde.
Fehleinschätzungen, die aber offenbar auch schon die letzten Jahre zu sehen waren, Alarmsignale aus Osteuropa, wo man da sensibler war, die wurden im Westen meistens überhört.
Das ist so nicht zutreffend. Also ich will mal nur das Beispiel nehmen jener Botschaft, die ich die Ehre gehabt habe, 5 Jahre leiten zu dürfen. Ich denke, dass wir ein sehr klares Bild der Wirklichkeit Russlands, der Absichten der russischen Politik, ihrer inneren Konstellation und so weiter gehabt haben und die Bundesregierung beraten haben. Ich denke und habe das auch erlebt, sagen wir es so, in den Verhandlungen, die deutsche Politiker in Moskau geführt haben. Man hatte ein sehr nüchternes, klares Bild von dem, was Russland möglicherweise vorhat. Viele Prognosen der Vergangenheit, auch mancher unserer Partner, sind nicht eingetreten. 2014 haben uns die Nachrichtendienste mancher Länder im Westen bereits gesagt, der wird durchmarschieren bis Kiew. Jeden Tag war das sozusagen in Moskau auch zu vernehmen. Es hat natürlich andere Wahrnehmungen gegeben und manche der Partner haben sich daraufhin auch fast vollständig dem Dialog entzogen. Also ich nehme nur mal das Beispiel der polnischen Regierung unter Führung der PiS. Sie hat im Grunde genommen den Dialog komplett eingestellt mit Russland.
Aber gerade die deutsche Bundesregierung hat bis zum Schluss geglaubt, ein Projekt wie Nord Stream 2 als betriebswirtschaftliches Projekt weiter durchführen zu können. Wie konnte das sein, wenn man doch diese Gefahren alle gesehen hat?
Ich denke, Nord Stream 2 ist ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie Prognosen sich als völlig verfehlt erwiesen haben heute. Was war die Prognose? Wenn ihr euch mit Nord Stream, mit dieser großen Abhängigkeit über Gas, über die man nochmal gesondert reden kann, von Russland begibt, wird Putin das als Waffe gegen euch einsetzen. Hat er das getan? Nein, er hat einfach Krieg angefangen. Und es hat immer gegolten, dass in einer Handelsbeziehung es zwei Seiten gibt, einen Verkäufer und einen Käufer. Und dass es wechselseitige Abhängigkeit gibt. Es ist richtig, Europa importiert, und ja nicht nur Deutschland, auch Polen beispielsweise hat große Mengen russischen Gases immer gekauft, hat fast 50 oder jedenfalls mehr als 40% seines Gases aus Russland bezogen. Aber Russland hat 70% seines Gases nach Europa verkauft. Und in dieser Situation ist es ja bemerkenswert festzustellen, dass wir diejenigen sind, die jetzt Russlands Abhängigkeit von seinen Energieexporten als Mittel oder gar als Waffe, wenn man so will, benutzen, um Wladimir Putins Denken und Handeln zu beeinflussen. Wir sind diejenigen, die gesagt haben, keine Kohle mehr aus Russland, kein Öl mehr. Wir sind diejenigen, die darüber diskutieren, kein Gas mehr aus Russland. Wir sind diejenigen, die sagen, lasst uns möglichst schnell und dauerhaft von Russland wegkommen. Und hat Russland auf die Sanktionen entsprechend reagiert, die wir sofort im Februar verhängt haben, indem es seinerseits die Energielieferung eingestellt hat? Nein, bis heute praktisch überhaupt nicht. Und da zeigt sich, dass dieses Argument falsch gewesen ist.
Herr von Fritsch, schauen wir auf das Geschehen in der Ukraine. Objektiv ist das kaum zu bewerten, aber eines kann man ja doch ziemlich klar sagen. Die Hoffnung Moskaus, die Ukraine quasi im Blitzkrieg erobern zu können, diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Offenbar hat man sich da völlig verkalkuliert. Wie erklären Sie sich das?
Das ist eben diese verfehlte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das ist ein einsam entscheidender, autokratischer Führer, der sein Land zunehmend in die Diktatur führt, der eine verfehlte Wahrnehmung der Wirklichkeit hat und der sich mit schlechter Beratung in vierfacher Hinsicht getäuscht hat. Erstens in Anbetracht der Haltung der Ukrainerinnen und der Ukrainer. Nicht diese eigentümliche Annahme, ich räume die faschistische Führung in Kiew, Klammer auf, unter einem demokratisch gewählten Präsidenten, der Jude ist, Klammer zu, ab. Und dann laufen die Ukrainerinnen und Ukrainer mir jubelnd in die Arme. Zweitens, hinsichtlich der Widerstandsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte hat man sich getäuscht. Drittens, hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der eigenen Streitkräfte, auch hier hat es ganz offensichtlich Fehlinformationen gegeben. Und viertens schließlich, hinsichtlich der Bereitschaft des Westens, tatsächlich entschlossen und mit der Bereitschaft auch zu einer gewissen Selbstschädigung auf diesen massiven Völkerrechtsbruch zu reagieren, den Russland begangen hat.
Russland hat Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, nicht erobern können und wird jetzt auch offenbar, so zumindest die Informationen, auch in der zweitgrößten Stadt Charkiw zurückgedrängt. Was heißt das? Muss Moskau seine eigenen Kriegsziele zurückschrauben? Werden die immer weniger erreichbar?
De facto in der Tat wird es für Russland immer schwieriger, seine ursprünglichen Kriegsziele zu erreichen. Das sind zwei gewesen, das dürfen wir nicht übersehen. Es geht nicht nur um Territorialgewinne in der Ukraine, sondern es geht Wladimir Putin darum, über das Schicksal der Ukraine zu entscheiden, über ihren künftigen Weg, weil er von diesem Trauma eben umgetrieben ist, im Zerfall des alten Reiches. Und da kann es nicht sein, dass ein Herzstück des alten russischen Reiches, die Ukraine, nach Westen wandert. Zweitens aber hat er ja vor Beginn des Krieges sehr viel weiterreichende Ziele formuliert, die darauf abgezielt haben, die europäische Friedensordnung fundamental zu ändern und zu unseren Ungunsten zu schwächen. Und im Moment ist im Krieg gegen die Ukraine allerdings noch ein dritter Moment hinzugekommen. Wladimir Putin kämpft in der Ukraine um seine eigene Macht zu Hause. Und dieses drei zusammengenommen macht es so schwer vorstellbar, dass dieser Krieg in absehbarer Zeit enden könnte, weil Wladimir Putin entschlossen ist, ihn weiterzuführen.
Was bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf? Die Sorge ist ja groß, dass gerade aus einer Situation auch vielleicht der militärischen Verzweiflung Russland den Krieg weiter verschärfen, brutalisieren könnte. Die Sorge ist, dass Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen könnten. Halten Sie das für realistisch, diese Sorge?
Was wir gegenwärtig sehen, ist ein grandioses strategisches Desaster, das Russland erleidet. Zwei Punkte zu Ihrer Frage. Erstens hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am 19. Mai noch einmal ausdrücklich festgehalten, dass aus seiner Sicht ein Waffenstillstand erst möglich sein wird, wenn der letzte russische Soldat die Ukraine verlassen hat. Auch dieses zeigt uns, dass dieser Krieg fatalerweise noch sehr lange dauern könnte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Russland eben nicht aufgeben mag, weil es diese Kriegsziele nicht erreicht. Und dazu gehört das, was Sie angesprochen haben, dass man bereit ist, den Krieg zu eskalieren. Meines Erachtens sind wir gegenwärtig in einer dritten Phase, die allerdings nicht in der von Ihnen angesprochenen Ausweitung bislang zumindest besteht, dass man Nuklearwaffen einsetzt, sondern indem man auf zynische Weise den Hunger in Nordafrika, im Nahen Osten ausnutzen will, den man durch die Blockade ukrainischer Getreideexporte erzeugt, weil man hofft, darüber Druck auch auf uns ausüben zu können. Möglicherweise, wie man es im Syrien-Konflikt, in dem Russland ja Herrn Assad weiter an die Macht gebombt hat, geschafft hat, Migrationsströme auszulösen, die uns erneut vor große Herausforderungen stellen würden, die uns möglicherweise in neue Zwietracht bringen könnten, in der Hoffnung, dann Nachgiebigkeit gegenüber Russland zu erzeugen.
Sie hören die Sendung Tacheles in Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen mit Rüdiger von Fritsch, dem ehemaligen Botschafter Deutschlands in Moskau, über den Angriff Russlands auf die Ukraine und die Folgen für Europa. Herr von Fritsch, ein Punkt ist, das macht ja hier auch vielen Sorge, die NATO könnte, je länger der Krieg dauert, in diesen Konflikt hineingezogen werden. Das wäre dann die Gefahr einer Ausdehnung dieses Krieges auf Europa. Die NATO, Deutschland, auch die Partner sagen, ja, wir müssen die Ukraine unterstützen mit Waffenlieferung, aber keine direkte Beteiligung. Je länger dieser Krieg dauert, ist diese, ich will mal sagen, subtile Trennung so dann noch wirksam?
Wir müssen zunächst einmal sehen, dass es ein klassisches Element russischer oder auch sowjetischer Politik immer gewesen ist, bei uns Ängste zu erzeugen, bei uns für Zwietracht zu sorgen. Und deswegen wirft man ständig so Begriffe in die Debatte, von Anfang an. Wenn ihr nicht aufpasst, könnte das in einer nuklearen Eskalation, in einem dritten Weltkrieg enden. Das ist nicht durch konkrete Drohungen unterfüttert. Die NATO hat von Anfang an klugerweise klargestellt, wir wollen keine Beteiligung an diesem Krieg, keine Eskalation und keine Konfrontation mit Russland. Allerdings muss Russland wissen, sollte es einen Bündnispartner angreifen, gilt die Beistandsbereitschaft der NATO-Bündnispartner untereinander. Und wenn man sehr genau die russische Rhetorik betrachtet und zwischen den Zeilen liest, was gesagt wird, dann merkt man, dass, so zumindest mein Eindruck, die russische Führung bisher sehr genau versucht, dieses gleich zu handhaben. Warum? Nicht, dass Russland noch das Völkerrecht achten würde, sondern weil am Ende natürlich Russland auch Interessen hat, die Wladimir Putin sehr klar im Kopf hat. Und er weiß, dass eine Konfrontation mit der NATO für Russland, ich sage es vorsichtig, äußerst schwierig werden würde. Wie will man die NATO besiegen, wenn man nicht mal die Ukraine besiegen kann? Und eine nukleare Eskalation mit der NATO wäre eine Selbstzerstörung Russlands.
Sie haben eben gesagt, Wladimir Putin kämpft in der Ukraine auch um seine Macht. Sehen Sie denn Hinweise, dass seine Macht bröckeln könnte? Schon jetzt hat dieser Krieg ja für Russland dramatische Konsequenzen. Die wirtschaftlichen Sanktionen wirken ja durchaus. Es gibt viele tote russische Soldaten. Also wie lange folgt ihm die Bevölkerung und auch die Machtelite um ihn herum noch auf diesem Kurs, diesen Krieg vielleicht auch noch zu verschärfen, lange weiterzuführen?
Mit das Erschütternde an diesem Krieg ist ja, dass Wladimir Putin mit ihm so unendlichen Schaden für sein Land und seine Machtinteressen nicht nur in Kauf genommen hat, sondern auch anrichtet. Und zu den Schäden gehören die von Ihnen genannten. Die russische Wirtschaft ist auf lange Sicht und dauerhaft schwerst beschädigt. Die Versorgung ist schwierig, es gibt Inflation, es gibt Versorgungsprobleme, es gibt einen wirtschaftlichen Einbruch großen Ausmaßes und es gibt, wie Sie richtig sagen, eine Zahl gefallener russischer Soldaten, die wohl über jener liegt, die die Sowjetunion im Afghanistan-Krieg hat erleiden müssen. Und damit sind wir bei der Frage, die Sie stellten, wie lange macht die Bevölkerung das mit? Nun, zum einen ist die Bevölkerung Opfer eines zweier Herrschaftsmittel, nämlich der Repression einerseits und der großen Lüge andererseits, das heißt der schrecklichen Propaganda, der die Menschen erliegen angesichts in einer Situation, in der sie praktisch keine Chance haben, auf andere Informationsquellen zurückzugreifen. Man ist geneigt, vieles zu glauben, sofern nicht viele auch Wladimir Putin in der Vergangenheit unterstützt haben, weil er Russland wieder groß und stark gemacht hat. Und dann gibt es die alte Frage aus sowjetischer Zeit, siegt der Fernseher oder siegt der Kühlschrank? Im Moment siegt der Fernseher, die Propaganda greift, die Versorgungslage ist bei weitem nicht so dramatisch, als dass die Menschen in großen Mengen auf die Straße treiben würde, aber dass diese Balance kippt und dass plötzlich der Kühlschrank kippt, dass die Menschen sagen, das mag ja schön und gut sein mit der Ukraine, aber ich muss meine Kinder füttern und ich will eine Ausbildungsperspektive für sie haben und, ist etwas, was Wladimir Putin offensichtlich selber massiv fürchtet. Sonst würde er seine Repression nicht so ausweiten. Ich selber bin der Auffassung, dass ein solcher Umschwung, der zu massenhaften Protesten führen würde, zumindest kurzfristig nicht unbedingt absehbar ist. Eher etwas anderes, dass man innerhalb der Führung zu dem Schluss kommt, dieser Krieg ist für Russland in so vieler Hinsicht so schädlich, dass wenn er ihn weiterführt und größere Opfer ohne Ergebnis oder gar eine Eskalation riskiert, wir ihm in den Arm fallen müssen. Und da ist, denke ich, am ehesten an das russische Militär zu denken, aus dem ein solcher Widerspruch kommen könnte.
Anfang der Woche war im russischen Fernsehen, so war hier zu lesen, ein ehemaliger Oberst zu hören, der massive Kritik an der Kriegsführung, aber auch an dem Einsatz in der Ukraine selbst geäußert hat. Das ist ungewöhnlich, dass das im russischen Fernsehen zu hören ist. Ist das ein Zeichen, dass es solche Risse gibt?
Das weniger. Im Fernsehen wird nur das gezeigt, was oben genehmigt worden ist. Aber es kann ein Stück weit natürlich eine beginnende Abmoderation sein an den erreichbaren Kriegszielen. Und wir haben ja in jener wirklich bemerkenswerten Rede des russischen Präsidenten am 9. Mai, dem Tag des Endes des Zweiten Weltkrieges, gesehen, dass er selber nicht weitergehende Ziele formuliert hat, dass er nicht weiter gedroht hat und dass er vor allem seine Bevölkerung nicht mit weiteren Bürden und Schwierigkeiten belastet hat. Er hat eher gesprochen über die Opfer und dass man sie sich kümmern will. Er hat interessanterweise gesprochen über die vielen Völkerschaften Russlands, die jetzt in diesem Krieg zusammenstehen. Das heißt, man merkt, dass er selber schon beginnt, auf den schlechten Kriegsverlauf insofern zu reagieren und möglicherweise in einer Situation ist, wo er sagt, ich muss meine Propaganda auch neu aufstellen, um am Ende in irgendeiner Form doch noch Sieg erklären zu können.
Dieser Krieg, Herr von Fritsch, verändert die Friedensordnung in Europa. Sie schreiben das selber auch in Ihrem Buch, Sicherheit in Europa mit Russland als Partner ist auf absehbare Zeit nicht vorstellbar. Daraus ergibt sich ja die Frage, wie muss man sich Sicherheit in Europa künftig ohne oder auch gegen Russland vorstellen?
Ja, es ist in der Tat so, wie gesagt, dass Wladimir Putin das Schachbrett umgeworfen hat und diesen erfolgreichen Versuch seit Jahrzehnten, Sicherheit gemeinsam zu bauen, verworfen hat und damit uns in eine Situation der Konfrontation geführt hat. Das ist das, was die neue Wirklichkeit prägt. Darauf müssen wir uns einstellen, auf eine Konfrontation. Und das bedeutet meines Erachtens dreierlei. Erstens müssen wir uns selber dafür aufstellen, als Deutschland, als Europa. Wir müssen handlungsfähig sein, in Deutschland tun wir dies bereits. Wir müssen Europa stärken, damit es gegebenenfalls auch alleine handlungsfähig ist, weil wir nicht wissen, wer in 2 Jahren im Weißen Haus in Washington sitzt. Wir müssen zweitens jenen Ländern, die quasi zwischen uns und Russland sitzen, eine klare Zukunftsperspektive geben. Eine Perspektive auf eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Ohne Rabatte, aber mit engagiertem Handeln. Moldau, Ukraine, Georgien, dem westlichen Balkan und anderes mehr. Und wir müssen drittens versuchen, aus dieser Konfrontation wieder eine geordnete Konfrontation zu machen. Und ich sage wieder, weil es das ist, was wir versucht haben, in der zweiten Hälfte des Kalten Krieges zu unternehmen. Nicht die erste war Konfrontation pur, sowjetische und amerikanische Panzer am Checkpoint Charlie gegenüber. Die zweite Hälfte war der Versuch, zur Rüstungskontrollverhandlung zu kommen, Abrüstung und schließlich zur KSZE. Das heißt, man hat in einer Situation der Konfrontation gleichwohl eine gewisse Sicherheit hergestellt. Darauf muss Diplomatie in Zukunft hinarbeiten und ich denke, dass das auch mit einem konfrontativ aufgestellten Russland möglich sein sollte.
Ich würde den ersten Punkt aufgreifen, wollen Sie sagen, Europa muss mehr tun, auch mit Blick, dass die USA vielleicht nicht auf Dauer der verlässliche Partner sein müssen, als den wir ihn in den vergangenen Jahrzehnten wahrgenommen haben. Was heißt das denn konkret? Reicht da ein 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr und dann ist alles gut? Das Problem ist ja wohl eher, eine gemeinsame Außensicherheitspolitik in Europa ist eigentlich bislang nicht wahrnehmbar.
Zum einen, denke ich, sollten wir froh und dankbar sein, dass wir die Amerikaner im Moment so entschlossen an unserer Seite haben, dass wir das Nordatlantische Bündnis haben, an dem sollten wir auf jeden Fall festhalten. Aber wir wissen nicht, wie ein künftiger amerikanischer Präsident, möglicherweise irgendein Donald Trump II, sich dazu verhalten wird. Und sollte er beschließen, plötzlich aus der NATO auszutreten, muss Europa selbstständig handlungsfähig sein. Und das bedeutet, wir müssen zu einer handlungsfähigen Außen- und Sicherheitspolitik kommen. Wir müssen dazu kommen, dass möglicherweise Beschlüsse über Außen- und Sicherheitspolitik nicht mehr einstimmig gefällt werden. Wir müssen dazu kommen, dass die ja nicht unerheblichen militärischen Fähigkeiten der Europäer in der Lage sind, in einem starken Verbund zu handeln. Es geht nicht nur darum, dass Deutschland sich gut aufstellt. Wir alle gemeinsam. Meine Hoffnung ist, dass dieser Krieg auch ein Weckruf an die Europäer ist, sich stärker in diesen Fragen zusammenzuschließen. Und ich glaube, die Hoffnung ist insofern nicht unbegründet, als wir ja in einer Situation sind, wo manche Länder, die sich in manchen Fragen nicht nur kritisch geäußert haben in der Vergangenheit, sondern auch Schwierigkeiten bereitet haben, weil sie sich an gemeinsam vereinbarte Regeln nicht gehalten haben, Stichwort Polen oder Ungarn, in einer Situation, wo auch sie existenziell bedroht sein könnten, in diesem Feld der Außen- und Sicherheitspolitik sich bereit finden könnten, verstärkt voranzugehen.
Jetzt sagen Sie gleichzeitig, notwendig wäre auch den anderen Staaten in gerade Osteuropa, Südosteuropa, auf dem Balkan, sehr Moldawien, Georgien, Ukraine genannt, denen muss eine Beitrittsperspektive zur EU aufgezeigt werden. Jetzt sehen wir jetzt schon, wie kompliziert, wie schwierig das in der EU ist. Sehen Sie nicht das Problem, dass die EU sich da vielleicht auch übernehmen kann, dass sie nicht so einig ist, so schlagkräftig ist, um jetzt noch so viel mehr zu leisten?
Solange es die europäische Einigung gibt, die jetzt EU heißt, hat es immer schwierige Wegstrecken gegeben, hat es immer Probleme gegeben, hat es immer wieder Analysen gegeben, da werden wir nie zusammenfinden, hat es Warnungen gegeben, die EU in den 90er Jahren auszuweiten, weil alles viel schwieriger würde. Solange es diese Einigung gibt, im Rückblick, ist sie ein grandioses Erfolgsprojekt gewesen. Und wir müssen darauf setzen, dass uns auch in Zukunft diese Erfolge wieder gelingen können, so schwierig immer diese Wegstrecken sind. Und wir dürfen gleichzeitig nicht sagen, weil das schwierig werden könnte, lassen wir ein paar Länder, ich sag mal salopp, im Schneematsch der Geschichte sitzen, weil wir irgendwie Pufferzonen brauchen oder Russland sich die wünscht. Das ist ja eine Politik des 19. Jahrhunderts, die Wladimir Putin da in Großmachtambitionen verfolgt, weil wir sozusagen diese Pufferzonen brauchen, die sich im Ergebnis immer als Trampelpfade der großen Armeen bewiesen haben. Nein, diese Länder müssen in einer Situation, in der Wladimir Putin einen riesen Graben aufreißt und in der diese diesseits dieses Grabens sitzen, eine klare Sicherheitsperspektive bekommen. Das wird uns sehr viel Arbeit, das wird uns sehr viel Kompromisse abverlangen, aber das Ziel darf kein anderes sein.
Eine Führungsrolle dabei könnte, müsste ja vermutlich Deutschland übernehmen. Und genau das kritisieren auch viele. Deutschland duckt sich bislang zu sehr weg, tut gerade das nicht, nämlich da voranzumarschieren.
Ich sehe da einen Aspekt, bei dem wir, würde ich mal sagen, uns alle an die Nase fassen können in Deutschland. Wir haben eine Sicherheitskultur gehabt, die richtigerweise von den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und dem Schrecklichen, was Deutschland in Europa angerichtet hat, geprägt gewesen ist, uns aber in eine gewisse Ecke biedermeierlicher Gemütlichkeit geführt hat, wo wir uns angenehm eingerichtet haben. Die anderen schützen uns, wir geben nicht ausreichend für Verteidigung aus und ducken uns sozusagen sicherheitspolitisch weg. Und das ist ein Konsens gewesen in unserem Land. Und zu diesem Konsens hat auch gehört, dass man es nicht gerne gehabt hat, wenn öffentlich über strategische Fragen der Sicherheitspolitik, über Bedrohungen anderes gesprochen wird. Wir müssen unsere sicherheitspolitische Kultur in Deutschland auch ändern. Und ich finde es gut, dass die Bundesregierung es in Angriff genommen hat, zum ersten Mal eine nationale Sicherheitsstrategie zu definieren. Dazu gehört dann aber auch, dass wir auch der strategischen Kommunikation bedürfen, dass wir eines Diskurses in Deutschland, eines Streites von mir aus auch darüber bedürfen, wie sollen diese Interessen aussehen, wie können wir sie gewährleisten und umsetzen. Und da können wir uns ein gutes Beispiel an Ländern wie Frankreich oder Großbritannien nehmen, wie dort solche Fragen zum alltäglichen Geschäft der Politik gehören. Da müssen wir hinkommen. Diese Kommunikation werden wir leisten müssen.
Herr von Fritsch, Sie haben gesprochen von einer Konfrontation mit Russland. Was sich jetzt andeutet, könnte aber auch darüber deutlich hinausgehen. Wir sehen, China verurteilt den Angriff Russlands nicht, hat sich jetzt auch nicht definitiv an die Seite Russlands gestellt, aber spielt in dem ganzen Konflikt eine ziemlich wichtige Rolle. Ist das die Perspektive, eine neue Blockbildung, eine Frontstellung Russland-China gegen Europa?
Zum einen hat Wladimir Putin die Natur unseres Miteinanders fundamental geändert. Zum anderen aber glaube ich nicht, dass sich die großen Dynamiken und Entwicklungen der internationalen Ordnung im Ergebnis dieses Krieges sehr wesentlich ändern werden. Nicht? Zum einen steht der Westen geschlossen zusammen. Zum anderen steht der globale Süden weiter vor der Herausforderung, den Anschluss zu halten. Drittens gibt es Länder, die immer versuchen, dazwischen ihre Existenz zu bauen, also Indien beispielsweise. Und viertens wird natürlich der Aufstieg Chinas, wenn es nicht durch die Entwicklung der Corona-Pandemie dramatisch ausgebremst wird, sich fortsetzen. China tendenziell, richtig, ist einer der möglichen, so unschön das Wort in dem Zusammenhang ist, Nutznießer dieser Entwicklung. Aber China gefällt das, was passiert, nicht sicher. Es ist irgendwie attraktiv, wenn sich der alte Westen, zu dem auch Russland gehört, ein Stück weit zerlegt. Aber Russland tut Dinge, die nicht im Einklang sind mit Chinas Interessen. Man führt keinen Krieg gegen andere Länder, man wendet nicht Gewalt an, man verändert nicht die Territorien anderer Länder, Klammer auf, Taiwan ist ein Sonderfall, das ist eine abtrünnige Republik, die muss man unter Kuratel stellen, oder Hongkong, aber grundsätzlich verstößt es gegen Chinas Vorstellung. China hat bis heute die Annexion der Krim nicht anerkannt. Richtig, China verurteilt Russland nicht, aber für Russland ist es schlimm genug, dass China sich nicht auf seine Seite stellt. Und Russland tut vor allem eines, was massiv chinesische Interessen im Moment beschädigt. Es zertritt einen der wichtigsten Stränge der Seidenstraße. China wird aber gleichwohl insofern Nutznießer sein, als dass ein noch weiter im Verhältnis zu China geschwächtes Russland ein sehr praktischer Partner sein will. Und auch das ist einer der massiven Schädigungen, die Wladimir Putin seinem Land zufügt, indem er Russland noch weiter in eine Juniorpartnerschaft mit China treibt. Zur Illustration, wie groß sind die Volkswirtschaften? China ist nach der konsolidierten EU die zweitgrößte der Welt. Und die Volkswirtschaft Russlands ist kleiner als die Italiens. So, das ist das reale Verhältnis und das ist der Schaden, den Wladimir Putin in der weiteren Schwächung seinem Land zufügt.
Herr von Fritsch, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herr Schröder, sehr gerne.